mein. Das hört man ja nicht immer wieder. Das ist meins, es ist meins. Besonders wenn man mit Kindern zu tun hat, die dann immer wieder sehr gut sind im Klarstellen dieser Tatsache. Da bekommen sie etwas und dann ist es ihres. Das sagen sie ganz klar, mein. Wenn man dann feststellen sollte und merkt, uch, ich habe dem Kind das Falsche gegeben, das habe ich eigentlich für ein anderes Kind vorgesehen, für ein älteres, und für dieses jüngere Kind war eigentlich etwas anderes. Und man versucht, es wieder wegzunehmen. Dann stellt dieses Kind ganz schnell klar, nee, meins, meins. Und diese Tatsache hört man auch bei Erwachsenen. Hören Sie mal, das ist mein Hausgrundstück, es ist meins. Das ist mein Boden, es ist meiner. Oder auch, hören Sie mal, das ist mein Einkaufswagen, Ihrer ist irgendwo anders, das ist meiner. Da gibt es noch ganz viele weitere Beispiele. Oder aber, man kann auch das Konträre hören. Also schau mal, das da, das ist deins. Es ist dein. Zum Beispiel, hey, wart mal, diese Arbeit, das ist deine Arbeit. Das geht mich nichts an, das mache ich nicht. Das ist deine Arbeit, sie ist dein. Selbst in der Bibel können wir immer wieder diese Verdoppelungen hören oder lesen. Da gibt es zum Beispiel das Ego Eimi, das ist jetzt griechisch. Im Deutsch würde das dann, heißt es dann, dass ich, ich bin. Das hat Christus verwendet bei den Ich-Bin-Worten. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und so hat er noch weitere Beispiele genannt. Das sind jetzt alles Bekräftigungen, welche anzeigen sollen. Also, es ist so. Das ist jener, oder ich bin wirklich das, oder es gehört ganz sicher mir. Aber haben Sie schon einmal von dem Sein-Sein gehört? Schauen wir einmal, ob wir es im heutigen Bibeltext aus dem Römerbrief im 14. Kapitel in den Versen 7 bis 9 finden. Denn unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, leben oder sterben wir, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Haben Sie nun in diesem Text das Sein-Sein gefunden? Oder etwas davon gemerkt? Oder hat dieser Text überhaupt etwas damit zu tun? Im ersten Augenblick, da findet man eigentlich nichts so gerade. Und doch spricht der Text eigentlich nur über das Sein-Sein. Denn man kann das Sein-Sein nicht nur in dem Sinne verstehen von Sein-Sein, sondern es kann also auch sein, dass es vom Sein, also ihm, Sein existieren, gehören. Dieses Sein-Sein. Und so reden wir eben von dem. Und davon spricht der Text. Von ihm sein, von Gott gehören. Wir sind dem Herrn, wir sind Gott. Und das ist ein gewaltiger Trost. Wieso sollte nun das Sein-Sein ein Trost sein? Auf der einen Seite, wenn wir Gott sind, wenn wir Sein sind, dann wird er sich auch um uns kümmern. So steht es ja auch in der Jahreslosung von diesem Jahr. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das sagt der Gott und er verspricht es. Und das steht auch dazu. Auf der anderen Seite, wenn Streit da ist, wenn Übel vorhanden sein könnte und es droht, Zwist und Streitigkeiten zu geben, dann ist trotzdem immer noch Gott der Herr. Und genau das wollte Paulus auch an dieser Stelle im Römerbrief klar machen. Denn vorher und auch nachher, in den vorgegangenen Versen, auch in den nachfolgenden, da wird von Streitfragen berichtet. Von Streitfragen über Essen und Trinken, was erlaubt ist und was nicht. Oder bei all den Fragen, welches nun der richtige Ruhetag ist. Und bei all diesen Fragen, da kann es ganz schnell geschehen, dass die einen sagen, das ist wirklich nur der Weg Gottes, und dann sagen, nein, das ist es. Und dann kommt es schnell zum Streit. Und doch ist immer noch bei all diesen Fragen Christus der Herr. Und so nennt Paulus auch die zwei größten Extreme, die es gibt: Tod und Leben. Im Leben ist und soll Christus der Herr sein. Das ist eigentlich den meisten klar. Das ist unsere tägliche Aufgabe, da, worauf wir den Fokus legen. Und versuchen immer wie mehr, uns nach Christus auszurichten und ihm nachzustreben. Und selbst in den Gebeten sprechen wir es immer wieder aus, dass Gott der Herr ist. Zum Beispiel im Vater Unser. Da haben wir es auch. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Oder dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Da wird es ausgesprochen. Gott soll der Herr sein. Er ist der Herr im Leben. Gleichzeitig ist er es aber auch im Sterben. Denn Christus hat den Tod überwunden. Er ist der Sieger. Und so, wenn man einen Mensch beobachtet, der im Sterben liegt, was verlangt er da? Verlangt er da Kontoauszüge oder Gehaltsabrechnungen oder irgendwelche Kostbarkeiten oder Gold? Nein, natürlich nicht. Wenn er nicht allein sterben will, dann verlangt er nach Menschen. Er lässt nach denen rufen, die zu ihm gehören und zu welchen er gehört. Wenn er also aus dem Leben scheidet, dann will er die Seinen um sich haben. Denn das gibt Trost und die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Wir Christen haben da noch einen weiteren und noch viel tieferen Trost. Denn unser himmlischer Vater ist immer um uns. Also selbst wenn wir alleine sind und keine anderen Menschen bei uns sein können, sind wir nicht allein. Denn Gott, er ist da. Denn wir sind die Seinen. Wir gehören ihm. Dazu kommt noch, dass wir durch Christus mit all unseren Glaubensgeschwistern verbunden sind. Denn sie sind auch die Seinen. Und so sind wir zusammen beieinander. Und haben so auch eine Verbundenheit. Hinzu kommt noch das Wissen, was ein gewaltiger Trost sein kann, dass Jesus Christus für mich eingestanden ist. Dass er für mich in den Tod gegangen ist und er für ihn für mich überwunden hat. Damit ich erlöst bin, damit ich wieder bei Gott sein kann, damit ich wieder eine Beziehung habe. Und so fasst der Heidelberger Katechismus in seiner ersten Frage das Ganze gut zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie von dem Katechismus schon etwas mal gehört haben. Der Katechismus wurde 1563 von einer Gruppe Theologen aus Heidelberg, welche noch unter dem Einfluss vom Pfälzer Kurfürsten Friedrich III. Standen, die haben das Ganze erstellt. Und die erste Frage aus dem Katechismus lautet: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort: Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilands, Jesu Christi, eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat. Und also bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja auch mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum er mich auch durch den Heiligen Geist des ewigen Lebens versichert und ihm forthin zu leben von Herzens willig und bereit macht. Ich bin also nicht mehr allein, wie der Katechismus feststellt oder wie da die Theologen festgestellt haben, sondern Christus ist bei mir. Er hat für mich bezahlt und ich bin nun sein. Also bin ich gar nicht mehr allein für mein Leben verantwortlich, sondern eben er, der Herr. Denn er hat die Beziehung zu Gott wieder gepflegt. Und er sagt nun, was wir tun sollen. Und so müssen wir bei allem, was wir tun, schlussendlich nicht mehr selber schauen, ob es gelingt und ob alles funktioniert. Denn es steht in der Verantwortung von Gott. Es ist eben sein. Und das nimmt uns Last weg. Das entlastet. Nehmen wir zum Beispiel mal die Gemeindearbeit. Da sollen wir uns für die Gemeinde und das Reich Gottes einsetzen. Wir sollen versuchen, Menschen anzusprechen und sie in das Reich Gottes und in die Gemeinde einladen, ihnen Jesus Christus lieb machen. Und wir sollen alles daran setzen, was für uns möglich ist, dass die Gemeinde und somit auch das Reich Gottes wächst. Aber ob das am Schlussende gelingt, das ist nicht mehr in unserer Verantwortung drin. Denn schlussendlich ist es das Werk Gottes. Es ist seine Gemeinde. Und er kann das Gelingen schenken oder auch nicht. Denn er ist für uns verantwortlich als das Haupt der Gemeinde. Und wir sind sein. Und so, durch diese Tatsache, erleben wir in dem Sein-Sein eine riesige Freiheit. Ja, halt mal. Sind wir jetzt denn nicht Gott unterstellt? Müssen wir da nicht seinem Willen folgen und versuchen, immer wie mehr Christus ähnlicher zu sein und zu werden? Ist das denn noch Freiheit? Ja, es ist so. Und wir sind im Sein-Sein, also im ihm gehören, sind wir frei. Denn Gott macht uns frei. Denn er ist unser Herr und sonst niemand. Nicht das Geld, nicht die Sorgen oder sonst etwas hat über uns die Macht. Denn Christus hat uns von der Macht, von Tod, Sünde und Teufel befreit. Er hat für uns bezahlt und so sind wir sein. Und es ist auch Gott, der über uns urteilt und sonst niemand. Nicht der Nachbar, nicht jemand aus unserem Bekanntenkreis, nicht der Chef, nicht einmal der Satan haben dazu das Recht, über uns zu urteilen. Das ist Gott vorbehalten. Er allein hat dazu das Recht, weil wir eben ihm gehören. Und so bin ich auch nur Gott Rechenschaft schuldig, niemandem sonst. Nicht einmal einem Mitchristen bin ich es schuldig. Wir schulden es ihm nicht, trotzdem ist es gut, wenn wir jemanden haben, der uns auf Fehler und auf nicht gute Dinge hinweist. Dass wir uns eben gegenseitig helfen, einen klaren Blick zu bewahren. Und dass wir uns gegenseitig Rechenschaft geben. Aber eben das Wissen, dass alles schlussendlich Gott gehört, das macht frei. Frei von dem Druck, etwas tun zu müssen, was die anderen auch tun. Frei von dem Druck, gleich sein zu müssen. Das Wissen, dass wir Gott sind, gibt die Freiheit, auch Nein zu sagen, wenn mein Herz nicht Ja sagen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt Kollegen mit einem unterwegs sind und die einen dazu animieren wollen, Alkohol zu trinken, also viel Alkohol, also sich zu besaufen, da habe ich die Freiheit zu sagen, schaut mal, ich trinke ein ganz klein wenig mit, aber da ist die Grenze, da gehe ich nicht weiter, da sage ich Nein. Dazu habe ich die Freiheit und muss mir da keine Gedanken machen. Und ich muss nicht Angst haben, wie denn nun die anderen über mich urteilen. Denn ich bin frei. Gott hat mich von dem Zwang durch Jesus Christus befreit. Er hat mich auch befreit von aller Schuld. Dieses Freisein in Christus, das erleben auch besonders die verfolgten Christen, welche sich wirklich Sorgen machen müssen um jedes einzelne Wort, was sie sagen, weil das ihr Leben kosten könnte. Und genau für diese Menschen ist es so lebensnotwendig, diese Freiheit. Es macht sie frei, nicht bei jedem Wort misstrauen zu müssen, sondern bei Gott sicher sein zu dürfen und auch erzählen zu können. Und wenn sie nun in diesen riesigen Bedrängnissen diese Freiheit erleben, dann dürfen wir auch mit unseren kleinen, aber für uns doch riesigen Bedrängnissen oder Problemen zu ihm kommen und auch die Freiheit und Sicherheit von ihm erhalten. Diese Freiheit und Geborgenheit haben auch große Glaubensvorbilder erfahren. Nehmen wir zum Beispiel Martin Luther. Der hat sich auch damals zu seiner Zeit gegen die übergroße, mächtige Kirche gestemmt und hat gesagt, nein, schaut mal, das hier, was da gemacht wird, das ist nicht gut. Und seine Gegner, die hätten ihn am liebsten zum Schweigen gebracht. Er wurde auch als Ketzer angeklagt. Und sie hätten ihn, die Gegner, am liebsten gesehen, wenn er umgebracht würde. Trotzdem hat Luther nicht gekuscht, sondern er ist zu seiner Meinung gestanden. Und so hat er die erfahrene Freiheit mit folgenden Worten zusammengefasst. Ein Christenmensch ist ein freier Herr, über alle Dinge und niemand untertan. Soweit hat er die Freiheit von Gott erfahren. Und soweit geht auch die Freiheit von Gott. Natürlich droht da auch die Gefahr des Missbrauchs der Freiheit. Wenn ich niemandem untertan bin, muss ich dann noch Steuern zahlen? Muss ich dann noch den Verkehrsregeln folgen? Und so weiter. Und genau weil diese Gefahr besteht, fuhr Martin Luther gleich weiter und sagte, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das hört sich jetzt zuerst einmal nach einem Widerspruch an. Aber Luther macht darauf aufmerksam, dass im Sein auch eine große Verantwortung steckt. Denn die Freiheit, die Gott uns gibt, die sollen wir nicht missbrauchen, sondern nach dem Vorbild Christi leben und ihm nachstreben. Gleichzeitig haben wir Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen, denn wir sind Vorbilder. Ob gute oder schlechte, das können wir zu einem gewissen Ausmaß beeinflussen. Aber wir sind es. Und Paulus macht nun darauf aufmerksam, dass wir in der Verantwortung stehen, dass wir nicht über unsere Mitchristen urteilen sollen oder sie sogar noch verurteilen sollen, egal wie sie sind. Denn der andere Jesus-Nachfolger, er ist auch sein. Er ist auch Gott. Er gehört auch zu Jesus Christus. Und so gilt für ihn das Gleiche wie für mich. Auch er kann bei Gott Trost, Freiheit und Verantwortung finden. Darum hat Paulus diesen Text mitten in diese Streitfragen gestellt. Denn wir sind alle Gott und sollen auch wirklich bewusst bei Gott leben und Gott die Kontrolle über uns leben lassen. Auch da sind wir in der Verantwortung. Wir sollen bei uns selber darauf achten, dass wir nicht Jesus Christus seinen Platz streitig machen und uns zum Herrn aufschwingen wollen. Vielmehr ist und bleibt Jesus Christus unser Herr und Heiland. Und er, Jesus Christus, ist für jeden da. Er kümmert sich um jeden. Und wir dürfen die Verantwortung annehmen und seine Nachfolger sein. Und dabei können wir getrost wissen, Jesus Christus wird uns an den richtigen Platz stellen und mit den auf uns angepassten Aufgaben beauftragen. Er übergibt jedem Nachfolger eine Aufgabe und eine Verantwortung. Egal, ob es das Amt als Prediger oder als Gemeindeleitung ist oder ob es die Aufgabe der Technik zu erfüllen gibt. Egal, ob es die Verantwortung als Gottesdienstleiter ist oder ob er einen damit beauftragt, treu zu beten. Er hat für jeden Einzelnen eine Aufgabe, die auf ihn zugeschnitten ist. Und er möchte, dass wir diese Aufgabe nach unserem besten Wissen und Gewissen angehen und erfüllen. Manchmal kann es scheinen, dass diese Aufgabe oder diese Verantwortung für einen zu groß ist. Aber Christus ist bei uns und er hilft uns. Er hilft uns, für die da zu sein, für welche er, Christus, gestorben ist. Und er hilft uns, die Verantwortung zu tragen. So dürfen wir frohen Mutes, in Freiheit und getröstet durch Gott uns der Verantwortung stellen. Denn wir sind gewiss, wir sind sein. Amen.